Also es war dann relativ bald klar, dass ich irgendwann eine Lunge brauchen werde. Sagt sie, dann habe ich eine gute Nachricht, wir haben ein Organangebot. In 15 Minuten ist die Rettung da. Oder die Pflegerin neben mir hat ein lebendiges Huhn am Schoß gehabt. Und das habe ich aber gesehen und gehört. Das war so real, also arg. Naja, es war leider so, dass in der Spenderlunge 3 Keime drin waren und ein Pilz. Und wie ich das erste Mal im AKH gesessen bin, eben zu begutachten, haben wir gedacht, wenn ich das alles überlebe, dann möchte ich auf den Großglockner gehen.
Mit der Lunge eines anderen auf den Großglockner. Also der Titel macht mich gleich zweifach neugierig. Erstens einmal, wie ist das mit der Lunge eines anderen zu leben? Und zweitens, wie schafft man es dann auch noch auf den höchsten Berg Österreichs damit?
Tja, mein heutiger Gesprächspartner kann dir das alles beantworten, Matthias. Und du kannst aus gutem Grund zweifach neugierig sein.
Dann würde ich sagen, wir machen jetzt schnell unsere Vorstellung, damit wir gleich ein neues Gespräch hören können. Mein Name ist Matthias Ziegler und ihr hört den WZ-Podcast Weitergedacht, bei dem wir wieder mit ganz unterschiedlichen Menschen über deren ganz persönliche Lebensgeschichten und Wendepunkte sprechen.
Und ich bin Petra Tempfer. Und der Mann, der hinter diesem Titel steckt, ist Bernie Kaut. Er ist 47 Jahre alt, hat 4 Kinder, lebt in St. André-Wörden in Niederösterreich.
Aus deiner Gegend, Petra, oder?
Ja, ich komme auch aus St. André-Wörden in Niederösterreich. Ich habe den Bernie aber tatsächlich erst durch den Podcast so richtig kennengelernt. Also auf Social Media war ich schon mit ihm befreundet. Daher kenne ich auch seine Geschichte. Nach der Corona-Pandemie hat er eine neue Lunge transplantiert bekommen. Es gab allerdings Komplikationen und es passiert doch leider sehr viel Unerwartetes. Mit seinem großen, also hohen Ziel vor Augen, hat er es nun aber geschafft. Aber hören wir dem Bernie am besten gleich selbst zu. Schön, dass du da bist.
Vielen Dank für die Einladung.
Du bist 47 Jahre alt und seit 3 Jahren lebst du mit der Lunge eines anderen Menschen in dir. Wie ist deine Geschichte?
Wo soll ich beginnen? Also ich bin vor 47 Jahren in Zell am See geboren, in Salzburg. Ganz normal aufgewachsen, wie halt damals eine Kindheit war, auch sehr viel Freiheiten, sehr viel Bewegung und bin auch das weitere Leben dann immer in Bewegung gewesen. Also war selbstständig und dann habe ich gemerkt, im Jahr 2020, nach einer Corona-Infektion, dass ich mich nicht mehr recht erfange. Ja? Ich habe natürlich weitergearbeitet, weil wenn du selbstständig bist, kannst du nicht einfach in den Krankenstand gehen, so einfach. Und im Dezember dann habe ich dann endlich Zeit gehabt, dass ich zu meiner Hausärztin gehe. Und dann ist eigentlich Schlag auf Schlag gegangen. Lungenfacharzt, CT, gleich weiter in die Lungenambulanz nach Otterkring. Die haben dann ein bisschen gerätselt. Das hat dann noch 2-3 Monate gedauert, bis die dann sicher waren, was ist. Und dann habe ich im Mai 21 die Diagnose idiopathische Lungenfibrose gekriegt. Das ist eine Autoimmunkrankheit, wo das Immunsystem meint, es gehört in der Lunge was geheilt, ganz dringend. Und heilt und heilt und heilt. Und die Lunge vernarbt immer mehr und erschwert den Gasaustausch. Das heißt, der Sauerstoff kann nicht mehr ins Blut, so einfach. Das kann man dann eine Zeit lang ausgleichen, indem man künstlichen Sauerstoff bekommt. Aber das wird halt leider immer schlechter und irgendwann geht das nicht mehr.
Ganz kurze Zwischenfrage. Diese Autoimmunerkrankung, woher kann die kommen?
Ja, also idiopathisch bedeutet, keiner weiß woher. Wir haben aber nachher natürlich geschaut und in der Vergangenheit geschaut und haben jetzt den Verdacht, oder einige Ärzte haben den Verdacht, dass das von einer Situation aus 2003 kommt. Da habe ich in meinem beruflichen Umfeld halt einen Taubenkot-Kontakt gehabt, an gröberen, also über einen Werbeturm gewartet, wo eine Taubenkolonie eingezogen ist und da war halt, weiß nicht, sicher ein halber Kubikmeter Taubenkot, tote Tauben, alles, was aus einem Taubennest rausfliegt, war da drin und das haben wir ausgerannt. Und ich habe einen Schutzanzug angehabt, einen Handschuh angehabt, aber keine Maske aufgehabt. Das habe ich nicht am Schirm gehabt damals, also das war 2003, ewig her. Und da habe ich nachher eine ganz schwere Lungenentzündung gehabt, am nächsten Tag ist losgegangen, Fieber, bin dann stationär ins Krankenhaus gekommen, war 10 Tage drinnen, habe auch nichts mehr essen können, habe 10 Kilo abgenommen, glaube ich, damals. War wirklich am Sand und habe mich halt dann wieder gefangen und dann nicht mehr groß drüber nachgedacht. Und jetzt vermuten eben meine Ärzte, dass das der Auslöser war. Es ist sogar ziemlich wahrscheinlich. Nur lässt es sich nicht mehr beweisen. weil dieses besagte Krankenhaus, in dem ich war, Hochwasser gehabt hat, 2 Jahre später, und das ganze Archiv ist weg. Das heißt, wir haben keine Befunde mehr, keine Laborbefunde mehr, leider. Weil sonst könnte man das nachweisen, und das war halt dann eine Berufskrankheit und war natürlich halt finanzielle Vorteile für mich, sage ich mal so.
Und hast du dann während Corona wieder eine Lungenentzündung bekommen?
Nein, da war ich dann eh in Behandlung. Also die erste Corona-Infektion hat eben einen sogenannten Schub erzeugt, wodurch ich dann eigentlich erst draufgekommen bin, dass ich die Krankheit habe. Ich habe es ja schon länger gehabt, aber unbemerkt, weil es geht langsam. Man gewöhnt sich dann. Ich habe schon so, wenn ich zurückdenke, so Erlebnisse gehabt wie 2019, Skifahren in Südtirol, war auf 3000 Meter um und habe überhaupt keine Luft mehr gekriegt. Dann habe ich mir gedacht, naja, vielleicht sollte ich zum Rauchen aufhören. Ja, und im Tal hat alles wieder passt, und dann denkt man immer dran. Aber rückblickend war das halt auch schon ein Anzeichen, ja. Und man schiebt es halt aufs Rauchen, gell. Und die Lungenfibrose hat aber mit dem Rauchen nichts zu tun. Weil das war gleich meine erste Befürchtung oder Aussage. Habe ich gesagt, das habe ich zu meiner Raucherei.
Hast du dann vorher schon aufgehört gehabt zum Rauchen?
Im Jänner 21, irgendwie diese ganze Behandlungs- und Befundsuche losgegangen ist. Das ist mir wirklich so schlecht gegangen, und dann habe ich ganz leicht aufhören können.
Und irgendwann stand daneben fest, du brauchst eine neue Lunge, die Lungenfibrose kann nicht anders geheilt werden. Wie lange hast du dann auf die neue Lunge warten müssen?
Also ganz kurz zur Fibrose, die ist unheilbar. Man kann sie aber medikamentös einstellen, wenn man das Medikament verträgt. Dann kann man die fast stoppen, also man spricht von stark bremsen. Und dann kann man mit der Fibrose durchaus leben. Also viele Menschen, die leben damit, auch ohne Sauerstoff teilweise. Aber ich habe leider die dritte Verlaufsform gehabt, die sehr steil nach unten geht, so schubweise und immer freier Fall dazwischen. Und jede Infektion oder wenn die Kinder was heimgebracht haben im Kindergarten von der Schule, hat es mich erwischt und ich bin wieder schlechter geworden. Und genau, also es war dann relativ bald klar, dass ich medikamentös da nicht einstellbar bin und irgendwo eine Lunge brauchen werde. Da ist man aber nur davor ausgegangen, dass das Jahre dauern wird. Und dann bin ich mal zur ersten Vorstellung ins AKH. Das war im August 21. Und der Professor dort hat mir angeschaut und hat gesagt, so wie Sie schauen meine Patienten nicht aus, sie sind topfit, optisch. Wir sehen uns in 10 Jahren. Das hat mich natürlich gefreut. Im November, eine Infektion später, war wieder dort, und dann hat er gesagt, im Jänner kommst du auf die Listen. Also es hat, kann man sich ungefähr vorstellen, wie stark es bei mir bergab gegangen ist. Da habe ich dann auch schon flüssig Sauerstoff gehabt, rund um die Uhr, und wäre dann am 18. Jänner gelistet worden.
Also flüssig Sauerstoff durch die Nase?
Genau. Da hast du einen Tank zu Hause, einen großen, einen 10-Meter-Schlauch, dass du dich halbwegs bewegen kannst in der Wohnung oder im Haus. Und für unterwegs hast du ein mobiles Gerät, das du immer betanken musst selber. Da bin ich halt so 4-5 Stunden ausgekommen. Und dann war dann ein zweites gemietet, dass ich noch ein bisschen mit meinen Kindern auf Schönbrunn fahren kann und so weiter, dass ich halt Tagesausflüge machen kann.
Arbeiten hast du nicht mehr gehen können?
Nein, ich war selbstständig, und die haben mich dann pensioniert. Am 1.1.22 bin ich in Pension gegangen. Vorher war ich im Krankenstand. Also da war mit einer Rückkehr in die Arbeitswelt nicht zu rechnen damals.
Jänner 2022, dann bist du auch auf die Liste gekommen.
Eben nicht. Also geplant wäre es gewesen für den 18. Jänner. Habe aber leider am 24.12. einen Blinddarmdurchbruch gehabt. Das war eine Auswirkung von diesen schweren Medikamenten gegen die Fibrose. Und dann wird der Listungsprozess sofort gestoppt. Und dann musst du warten, bis das alles genesen ist. Dann musst du wieder CT machen. Weil das ist ein ganzes Potpourri und Voruntersuchungen, die du brauchst, um zugelassen zu werden für die Transplant. Und da werden dann teilweise wieder ein paar Sachen wiederholt. Also es hat dann ein halbes Jahr gedauert. Also ich war dann im Juli gelistet. Und nach 3 Tagen auf der Liste habe ich schon einen Anruf gekriegt und bin schon gefahren.
Das ist aber ungewöhnlich schnell.
Ja, oder? Sehr schnell. Vor allem war ich nicht hochdringend gelistet, weil das gibt's ja auch. Ich war ganz normal gelistet. Ich habe halt einfach gute Voraussetzungen, weil ich eine Standardgröße habe und auch eine Blutgruppe, die sehr kompatibel ist.
Welche ist A-positiv. Das dann? A-positiv. Mhm.
Wie lange warten Betroffene in Österreich durchschnittlich auf ihr Organ?
Ja, das ist sehr unterschiedlich. Es hängt natürlich vom Organ ab. Also je nach Organ liegt die Wartezeit zwischen ein paar Monaten, aber auch ein paar Jahren. Auf eine Lunge wartet man zum Glück nicht so lange. Es sind circa 3,5 Monate. Ähnlich ist das bei der Leber oder auch bei der Bauchspeicheldrüse. Auf ein Herz wartet man dann schon 1,5 bis 2 Jahre. Und auf eine Niere müssen die Betroffenen dann noch länger warten, nämlich durchschnittlich 3,5 Jahre.
Wenn sie nicht im Familienkreis weitergegeben wird.
Ja, genau, genau. Das passiert ja auch öfter. Und die Wartezeiten hängen natürlich auch sehr stark davon ab, zum Beispiel welche Blutgruppe die Menschen haben, die das neue Organ brauchen. Und beim Bernie war das natürlich gut mit A-positiv, weil das eine sehr häufige Blutgruppe ist.
Und wie frisch sozusagen müssen die Organe sein, wenn sie transplantiert werden? Also ich nehme an, da geht es ja um Stunden, nachdem der Organspender verstorben ist.
Ja, bei gewissen Organen muss der Mensch verstorben sein natürlich, der Spender, die Spenderin. Und wie du sagst, wie frisch das Organ sein muss, das hängt natürlich wiederum vom Organ ab. Beim Herzen ist es so, dass es innerhalb von 4 Stunden vom Spender, von der Spenderin, bei dem Empfänger, bei der Empfängerin sein muss. Eine Lunge muss innerhalb von 10 Stunden transplantiert werden und Nieren können sogar bis zu 36 Stunden lang auf Eis liegen.
Und wie läuft das dann ab, wenn das passende Organ da ist? Wie war das beim Bernie?
Stressig, wenn ich das so zusammenfasse, was er erzählt hat, der Bernie. Es musste alles sehr, sehr schnell gehen. Und wie war dieser Moment, als du erfahren hast, dass du jetzt eine neue Lunge bekommst?
Sehr, sehr arg, weil ich eben nach 3 Tagen nie damit gerechnet, dass das soweit ist. Und habe nur gesehen, gesagt, ruf schon wieder an, weil wir haben da vorher sehr oft telefoniert, weil diese Untersuchung nachzubringen ist oder irgendwelche Fragen gehabt haben. Und ich war im wunderschönen Tag, war auf dem Spielplatz bei uns mit den Kindern und so richtig schöne Morgenstimmung, gell, und das gewusst, das wird so ein richtiger heißer Sommertag. Und dann 10 Minuten dort, Telefon, AKH, sage ich, ja bitte, ja, ob ich gut geschlafen habe noch. Ja, ob ich verkühlt bin, sage ich, nein. Ja, ob ich Fieber gehabt habe, dann ist es mir schon langsam unterdämmert, sage ich, auch nein. Sagt sie, dann habe ich eine gute Nachricht, wir haben ein Organangebot. In 15 Minuten ist die Rettung da. Dann sage ich, wo? Da. Wir bin Ihnen zu Hause. Sag ich, bin nicht zu Hause, ich bin am Spielplatz mit dem E-Bike, mit den Kindern. Die Kleinste war 4, die hat gerade ein Stradl fahren gelernt. Sag ich, das dauert, also 20 Minuten brauche ich schon. Ja, nur Zeit lassen, ja nicht hudeln, weil wenn da irgendwas passiert, wenn sie da verletzt, dann ist es gleich wieder vorbei, die ganze Geschichte. Und dann habe ich den Kindern gesagt, wir müssen leider wieder fahren, weil ich kriege eine Lunge, die haben sich voll gefreut. Und sind wir heimgefahren, da hat schon die Leihoma gewartet, unser Engel. Und hat die Kinder gleich eine Nummer, und wie die weg waren, ist die Rettung schon mal gebogen. Und ich bin halt da gestanden, kurze Rosen-T-Shirt, Turnschuh, hat mir noch ein Ladegerät geholt, aber nicht einmal ein Zahnbürstel, und wir sind schon gefahren. Ja.
Also nicht Hubschrauber, sondern Rettungsauto.
Rettung. Aber mit Blaulicht, also richtig dringend, ins AKH, also vor der Haustür bis auf die Station, im 17. Stock, 20 Minuten wach.
Weißt du, von wem diese Lunge war?
Nein.
Kein Alter, kein Geschlecht?
Ja, nix. Ja.
Wie lange hat die Operation dann gedauert?
Ja, also ich bin um 10:30 oder so drin gewesen, Vormittag. Dann ist einmal ein Covid-Test gemacht worden und Blutabnahme und so weiter. Bin dann relativ lange in der Teeküche gesessen, einfach vorher anzogen, ganz normal. Und war es dann ab 14 Uhr ungefähr nichts mehr. Also da war ich kompletten Filmriss, das ist auch nicht mehr gekommen. Da kann ich nur anhand von WhatsApp-Status ein bisschen oder Listen, Chatlisten noch vollziehen, was ich noch, wie lange ich noch bei mir war und was ich auch alles geschrieben habe und so, aber ich kann mir an das nicht erinnern.
Also da waren schon die Narkosespritzen?
Nein, gar nichts. Das ist einfach ein Filmriss. Da war ich komplett bekleidet noch in der Teeküche sitzend und weiß nichts mehr. Also ich habe dann erst bei 18 Uhr Bett gekriegt und Operationsbeginn war dann, glaube ich, erst um 22 Uhr oder so und hat 8 Stunden gedauert, ja, soweit ich es informiert worden bin, ja.
Und wie ist es dir danach gegangen?
Naja, es war leider so, dass in der Spenderlunge 3 Keime drin waren und 1 Pilz. Und da ist man erst relativ spät draufgekommen, also wie das schon eingebaut war, sage ich. Und jetzt hat man mich in der Tiefschlafphase belassen und hat mich an der Herz-Lungen-Maschine hängen lassen, um das eben zu behandeln zu können. Und ich war ungefähr 10 Tage im künstlichen Tiefschlaf und habe mich dann überhaupt nicht auskennt, wie wir mich geweckt haben. Also ich habe die letzten 8 Monate haben gefehlt am Anfang. Wir waren weg. Ich glaube, das ist Winter, da war es draußen, war gerade eine Hitzewelle. Und habe auch gefragt, dass es geschneit hat und so über die Nacht. Und also ich habe so ein Durchgangssyndrom gehabt, so ein Delir. Das ist quasi eine drogenbasierte Psychose, wenn man so will. Und da ist man sehr desorientiert und ja. Aber ich habe Sachen gesehen, unglaublich. Ja. Und da war in der Nacht immer gehabt, ich bin daheim oder irgendwo bei Freunden und habe dann die Schwester geschimpft, weil die da einfach reingeht ohne Herklopfen und ohne Fragen. Und weil, also die machen schon was mit dort auf der Intensivstation. Ja.
Was hast du gesehen?
Also ich habe die Psychologin ist gekommen und hat gesagt, ja, in der nächsten Zeit, also von dem, was sie sehen, wenn 60% nicht echt sei, so Halluzinationen. Und ich dachte, ja, bei den anderen vielleicht, bei mir werden es 20 sein, weil, ja. Und ich habe dann so Riesenspinnen gesehen, so tellergroße Spinnen über die Wand aufrennen gegenüber von mir. Und ich dachte, okay, das ist jetzt das, weil das, ich habe schon gewusst, dass das nicht sein kann. Also ich habe es gesehen, aber ich habe gewusst, das gibt's nicht, die Makaha-Spinnen, so große gibt's nicht. Und habe mich auch nicht gefürchtet oder was. Aber was ich dann gesehen habe, war zum Beispiel eine Taube auf dem Brandmeier sitzen in der Intensivstation. Natürlich Panik, habe auch gehört, ist der Pfleger gekommen, sage, da ist eine Taube, da ist eine Taube. Und da das Licht auf, sagt er, wo? Jetzt ist weg. Solche Sachen. Oder die Pflegerin neben mir hat ein lebendiges Huhn am Schoß gehabt. Und das habe ich aber gesehen und gehört. Das war so real, also arg. Und das ist im Nachhinein dann beängstigend gewesen, weil man sagt ja sofort einmal, das gebe ich dir schriftlich oder das schwöre ich da. Oder ich habe das alles nicht mehr sagen können, weil ich nicht mehr gewusst habe, was war echt, was war nicht echt. Ja, also das hat dann schon ein bisschen gedauert, bis ich ein Hackerl drunter gemacht habe. Weil du da diese Sachen nicht verifizieren kannst, es war keiner dabei. Du kannst das nicht nachweisen, war das jetzt echt, wenn man es einbildet, muss man einfach nehmen. Ja.
Du warst dann richtig von dir selbst nicht mehr überzeugt.
Genau, aber nur in der Vergangenheit, weil es hat ja dann, es macht ja dann einen Crasher und man ist wieder da. Das ist auch komisch, also man, das merkt man sofort, wenn das vorbei ist. Und dann weiß man, dass es passt wieder. Aber dann denkt man so viel zurück und dann fragst du die Angehörigen und so, wenn sie besuchen und was hast du alles so, wie ist da gegangen? Und dann erzählst du eine Geschichte und dann sagst du dazu, ich weiß aber nicht, ob das alles so war oder wie ich mir da die Hälfte eingebildet habe. Ja. Du kannst das nicht wissen. Das ist eher ungut gewesen. Also ich körperlich weniger kämpft oder mit dem neuen Organ auch. Da war viel ein Problem, dass sie von anderen Menschen ein Organ drin haben. Das war für mich von vornherein null Problem. Ich habe das angenommen, habe gesagt, das ist jetzt meins. Bin sehr dankbar dafür, aber es ist jetzt meins. Also da habe ich keine Berührungsangst.
Wie kann das sein, dass eine Lunge von einem Pilz befallen ist, die transplantiert wird?
Naja, also dem Spender hätte das nichts gemacht, weil der da intaktes Immunsystem, der hätte es wahrscheinlich nicht einmal gemerkt. Das kann sein aus einem Weinkeller, also den sein Immunsystem hätte das bekämpft, wenn er nicht wahrscheinlich verunfallt wäre oder was einem passiert ist. Und du bist aber bei der Transplantation auf Null gesetzt, also das Immunsystem ist außer Kraft gesetzt. Deswegen war das tödlich. Also du kannst selber nicht wehren dagegen. Und ich glaube, dass einfach diese Kulturen, die da angelegt werden im Labor, um das zu überprüfen, das dauert einfach eine gewisse Zeit im Wärmekasten oder wie man das sagt, im Inkubator, bis das Ergebnis da ist. Nicht? Und da war es scheinbar. So ist mein Kenntnisstand. Das ist jetzt leinhaft. Halt.
Das heißt, den Pilz hat man dann eigentlich auch ganz gut bekämpfen können. Wie lange hat es dann für dich gedauert, bis du wieder ein relativ normales Leben hast führen können?
Ja, das hat lang gedauert. Also einer dieser Keime ist beim Einbauen der Lunge auf der linken Seite in die Wunde gekommen, in die Operationswunde. Und ich habe dann eine Wundheilungsstörung gehabt, die mich dann 9 Monate beschäftigt hat, also bis Ostern 23. Und die hat man mit allen Mitteln versucht zu bekämpfen oder wegzubekommen, diese Wundheilungsstörung. Ist aber dann im Endeffekt schon der Keim in der Rippe drin gewesen, in der 5. Und da hat dann nur mehr Entfernung der Rippe einem geholfen. Und das ist ja am Ostern 23 gemacht worden, was natürlich den Nachteil hat, dass die 5. Rippe genau das Herz schützt und da jetzt nichts mehr ist. Das heißt, da muss man was machen, dass das ein bisschen geschützt ist eben. Und da haben sie mir jetzt einen Brustmuskel um 90 Grad gedreht, damit das Loch wieder abgedeckt ist, weil ein Fremdkörper wird ungern eingebaut, zum Beispiel Titan oder ähnliches, weil wenn sie das entzündet, kann das die Lunge dann mit betreffen und dann hat man eine sogenannte Abstoßung. Und das will man halt auf jeden Fall vermeiden. Ja.
Also der Brustmuskel übernimmt jetzt die Rolle der Rippe.
Genau, also diesen mechanischen Schutz quasi. Also wenn man es anspannt, wenn man jetzt stürzt zum Beispiel, spannt man automatisch an, dann ist das da geschützt. Mhm. Aber natürlich im entspannten Zustand nicht, da kann ja das Herz angreifen. Und man sieht es auch, wenn ich auf der Badewiesen zum Beispiel im Handtuch liege, sieht man es hupfen. Und wenn ein Wasser drin steht, weil da ist so keine Mulde, und dann hupft das Wasser so. Sehr faszinierend, manche fasziniert, manche kraust es. Ja. Ist halt ein bisschen Frankenstein-mäßig, ist schon, ja.
Also du nimmst das mit Humor.
Ja, musst.
Was hat dich die ganze Zeit aufrechterhalten, dass du weitermachst, dass du wieder auf die Beine kommst?
Also ich bin Optimist und meine Mama hat gesagt, ich war immer schon sehr resilient als Kind. Aber wie es dann hart auf hart gegangen ist, nach diesem Tiefschlaf, da bin ich geweckt worden und ich habe einfach noch nie in meinem Leben so wenig Energie gespürt in mir. Also ich habe echt geglaubt, jetzt ist es vorbei. Ich habe mir gedacht, schade, jetzt hast du es probiert, funktioniert leider nicht, ja, nutzt nichts, ja, ist halt so. Und dann habe ich so die Augen zugemacht und habe so gesehen, inneres Bild, offenes Grab und meine vier Kinder davor stehen. Und wie gesagt, die kleinste war vier. Dann habe ich gedacht, das kannst du jetzt fast nicht bringen, gell? Die brauchen die noch. Und dann habe ich gedacht, das ist mit dem Sterben verschieben mal auf morgen. Schauen wir, was passiert, nicht? Und dann ist schon langsam die Kraft gekommen, der erste Besuch gekommen und dann geht's schon wieder. Ja. Innerlich aufgebaut oder die Kraft gegeben haben wir schon die Kinder am meisten, glaube ich, ja.
Und heute, jetzt so wie du mir gegenüber sitzt, bist du ja total sportlich. Du bist mit dem Fahrrad von St. André-Wörthern nach Wien gekommen. Wie viele Kilometer sind
30.
das? 30 ja. Kilometer. Wie lange hast du gebraucht?
Ein bisschen über eine Stunde, fünf Minuten, glaube ich, oder so.
Da fahre ich mit dem Zug länger.
Okay, ja.
Aber war das auch eines deiner Ziele, zu beweisen, dass du sportlich mithalten kannst mit gesunden Menschen?
Ja, das ist schwierig, weil das kann ich ja nicht oder noch nicht. Bewegung war mal Teil meiner Therapie. Bewegung und Musik, also aus in die Natur, Kopfhörer rein, Musik rein und einfach gehen. Und wie ich das erste Mal im AKH gesessen bin, eben zu Begutachtung bezüglich Lungentransplantation, haben wir gedacht, wenn ich das alles überlebe, dann möchte ich auf den Großglockner gehen. Und keine Ahnung, wo die Idee herkommen ist, weil ich war nie ein Bergsteiger und habe keine Höhentour gemacht von Großglockner in meinem Leben. Und die Idee war im Kopf drin, ich habe es aber keiner erzählt am Anfang, weil es so unrealistisch war. Ich bin trotz Sauerstoff im ersten Stock irrsinnig gekämpft und dann habe ich mich oben fünf Minuten hinsetzen müssen, weil sonst war Zähneputzen gar nicht möglich gewesen. Ja. Zähneputzen, Duschen, alles nur mehr im Sitzen. Das war also in der Dusche stehen war zu anstrengend schon für mich. Und deswegen war das so weit weg. Und man soll sich eigentlich Ziele setzen, die auch realistisch sind. Gell. War gut. Viele kleine Ziele, aber ich habe natürlich gleich eins genommen. Ja. Und habe dann Gott sei Dank Wegbegleiter gefunden, die mich da bestärkt haben. Ich habe ganz viel gefunden, ohne dass ich es gesucht habe, die mich nicht bestärkt und dem abgeraten haben, was sagen, sei froh, dass du lebst, sitzt in der Ecke und gib Ruhe, so nach dem Motto. Aber mein Reha-Arzt, der Roland, den habe ich gefragt, ob er mitgeht, habe ich gesagt, das wäre meine Ehre. Und der ist bergaffin und ist halt auch Fachmann. Ich habe gewusst, okay, wenn der mir das zutraut, dann ist es realistisch, dann ist es vor allem auch nicht, wie soll ich sagen, leichtsinnig. Weil ich möchte alles nur nicht leichtsinnig sein. Also diese zweite Chance, die ich gekriegt habe, da passe ich schon sehr gut auf das zweite Leben und ich habe ja Verantwortung, weil ich Kinder habe und ich würde jetzt zum Beispiel nicht auf einen 7000er gehen.
Und dann warst du mit Roland auf dem Großglockner?
Genau, weil letztes Jahr, also ziemlich genau vor einem Jahr, 23 Monate nach meiner Transplantation mit zwei Bergführern, also Bergführerin, muss ich dazu sagen, die Gundula und der Sepp, dann haben wir das gemacht. Dann hat mir dann immer beglückwünscht, nach 200 Höhenmeter hat er gesagt, ich finde das so super, dass du das machst. Ich finde das so super. Und das, was dir solche Leute geben, da halt irrsinnig einen Schub. Gell? Das ist ganz toll.
Und du hast ja auch dann schon andere sportliche Ziele erreicht, oder? Du bist ja auch beim Laufen und Radfahren, so bei Wettbewerben auch schon dabei gewesen. Hast Medaillen schon nach Hause gebracht?
Ja, genau. Also das Erste, was ich eigentlich gemacht habe, nach der Transplantation, das war eben in dem ersten Jahr schon, also 22, gibt es bei uns in der Nähe so einen Herbstlauf. Und da haben wir gedacht, da muss ich dabei sein, bin eh nur gegangen und bin dann gleichzeitig mit einem Herrn eingelaufen ins Ziel, der in den 30er Jahren geboren wurde. Und der hat mich gesehen und hat gesagt, na Bierwald, was ist denn mit dir? Schaust du ja gut aus, warum gehst du denn so langsam? Na, wir haben die Geschichte erzählt. Und den habe ich dann das Jahr darauf wieder getroffen. Und ich habe aber da dann schon laufen können und habe heuer beim Wings for Life Run 8 Kilometer geschafft, was für mich unglaublich ist. Also mir geht es super. Und meine Lieblingsdisziplin, es liegt halt im Winter, gell? Also ich bin immer schon gern Ski gefahren und habe dann aber mal angefangen mit der österreichischen Meisterschaft und bin Dritter geworden. Und das Jahr drauf sind wir dann zur WM gefahren, nach Bormio. Also es war jetzt 2024 im März und da waren halt 250 Sportler aus, ich glaube, 21 Nationen. Und das war halt ein total tolles Feeling dort und das war so ein super Geist über die ganze Veranstaltung gewesen, weil halt die alle nicht mehr leben, gell? Also bei der Siegerehrung ist mir das bewusst geworden, da war der ganze Saal voll. Ich denke mir, da war jetzt kein einziger Mensch mehr herin, nicht? Uns gab es alle nicht mehr. Und deswegen ist da ganz ein anderer Flair, weil sicher möchte jeder gewinnen, aber es gibt halt einfach was noch mehr zählt und das spürt man dort. Ja, also es wird zusammengeholfen, es ist wie eine große Familie.
Weil der Berner das hier so direkt anspricht, wie viele Transplantationen sind erfolgreich? Wie ist da die Überlebensrate bei den PatientInnen?
Ja, also es überleben nicht alle. Mit einer transplantierten Niere und einem transplantierten Herzen leben nach einem Jahr noch etwa 80% der Betroffenen. Bei der transplantierten Lunge sind es 77%. Laut der Universitätsmedizin Mainz, die Zahlen erhoben hat, nach 20 Jahren sinkt die Überlebensrate allerdings für alle drei Organe, also Herz, Lunge und Niere, und zwar auf etwa 40%. Ich habe den Berni dann noch gefragt, worauf er als Mensch mit transplantierter Lunge speziell achten muss und ob er überhaupt auf etwas speziell achten muss. Musst du als Mensch mit transplantierter Lunge auf irgendetwas ganz speziell achten, ganz besonders aufpassen?
Ja, es gibt ein paar wenige Einschränkungen, muss ich sagen. Also das eine ist einmal, Thermen, Hallenbäder und Saunen sind verboten oder wird stark davon abgeraten. Freibad C geht, das ist alles okay. Dann Kuhstall, Pferdestall, Schafstall, so sollte man nicht rein. Geht es ja auch um so Bildsporn in der Luft und Keime. Ja, und mit der Erde, man sollte einen halben Meter wegbleiben von der Erde. Das glaube ich, das unter beim Essen ein paar Sachen, kein Grapefruit, beim Rohen, bei hohen Sachen sind wir ein bisschen aufpassen, also rohes Fleisch und so. Bin halt oft müde oder wäre schlagartig müde, ja. Zum Beispiel letztens war Maikland bei Freunden. Und ich war einfach über einen Einbruch gehabt, hab gewusst so, und in der nächsten halben Stunde muss ich mich hier irgendwo. Aber das sind Einschränkungen, das sind minimal. Und ich schaue lieber, was kann ich noch machen, anstatt dass ich schaue, was kann ich nicht mehr machen. Und das kann man schon in Kauf nehmen, wenn man dafür weiterleben darf. Das ist pipifatz.
Hast du Angst, dass wieder irgendetwas passiert mit deiner Lunge oder ist sie schon zu 100% für dich dein neues Organ, mit dem du ganz normal jetzt weiterleben kannst?
Das war es von Anfang an für mich. Also mental gesehen habe ich das sofort angenommen. Gehört mir, gebe ich nicht mehr her. Aber es ist natürlich so, dass diese Organe keine ewige Lebensdauer haben oder nicht die gleiche Lebensdauer wie ein eigenes Organ. Und da gibt's halt auch wieder die verschiedensten, also gibt's halt einen Durchschnittswert, den möchte ich aber gar nicht sagen, weil ich finde, dass das nicht gut ist, wenn der verbreitet wird. Man muss halt die einzelnen Leute ausschauen und ich kenne ja sehr viele und da gibt's zum Beispiel zwei Damen, die haben es 25 Jahre, haben kein Problem, denen geht's viel gut. Dann gibt's andere, die haben nach 7 Jahren Abstoßung, brauchen eine neue Lunge, kenne ich auch, eine Freundin von mir. Und das ist dann eine Retransplantation und die ist halt ungleich schwieriger wie die erste und auch natürlich gefährlicher ein bisschen.
Du hast jetzt Kontakt zu anderen Transplantierten, so wie du erzählst. Geht es denen ähnlich gut wie dir, den anderen Betroffenen?
Ja, es gibt schon von bis, gell? Weil wenn du zum Beispiel am Anfang im ersten Jahr Abstoßung hast, das sind relativ viele, die das kriegen, dann wird das behandelt und da hängst halt dann dran, ist ungefähr Dialyse, du musst regelmäßig ins Krankenhaus, wird das Blut eben bestrahlt mit, glaube ich, UV-Strahlen. So Photopharese nennt man das. Und da hängst halt dann dran und es schwächt ja. Und denen geht's halt nicht so gut.
Du hast vorher auch von einem neuen Leben gesprochen, das dir geschenkt worden ist. Siehst du den Beginn dieses neuen Lebens mit der neuen Lunge?
Eigentlich, glaube ich, hat das schon früher begonnen, eben mit der Diagnose. Oder mit dem, ich habe dann nach der Diagnose das Schlechteste gemacht, was du machen kannst, nämlich ich habe es gegoogelt. Von Heimfahren mit der S-Bahn. Und das war nicht schön, was ich da gelesen habe. Also da war die Rede von Lebenserwartung 3 bis 5 Jahre. Und da habe ich gedacht, uff. Und da habe ich eigentlich begonnen, dass ich das Mindset umstelle. Und dass ich mir jetzt überlege, was tue ich. Also sowieso blöd nach vorne. Und ich glaube, also eigentlich hat es da begonnen. Und es hat sich ja nicht nur körperlich was geändert, es hat sich ja eigentlich alles geändert. Die ganze Einstellung zum Leben ist eine andere. Man hat ja halt einen anderen Blick. Ich habe mich dann gefragt, wie kann man Menschen helfen, die nicht mehr rausgekommen sind. So ist bei mir war eben, dass die Welt um die immer kleiner wird und der Radius immer kleiner wird. Und mir geht es jetzt wieder so gut. Und ich habe gedacht, da müssen wir was machen, dass du eben zum Beispiel an Sauerstoffpatienten oder an Schlaganfallpatienten wieder die Möglichkeit gibst, dass er rauskommt, Vogelgezwitscher hört, wenn es nur 2-3 Stunden sind, zum Wasser fährt oder in den Wald fährt und einfach die Natur ein bisschen erleben kann. Und habe lange mal dumm überlegt, wie man das ausstellen könnte und habe dann mit meinem Bruder gemeinsam einen Verein gegründet. Der heißt Verein Raus aus dem Haus, .at. Und einen geländegängigen Rollstuhl haben wir schon in Verwendung. Und durch das, dass das ein gemeinnütziger Verein ist und durch Spenden finanziert wird, kostet es dann diese Menschen nichts. Oder halt nicht mehr wie einen gesunden. Das heißt, wir machen Ausflüge und so ist halt die Möglichkeit, dass man da Inklusion lebt, weil die einfach nicht benachteiligt sind finanziell und halt dann auch rauskommen.
Gibt es irgendetwas, das du Menschen raten möchtest, die vor einer Transplantation stehen?
Ja, grundsätzlich funktioniert jeder Mensch anders. Ich kann nur sagen, was mir geholfen hat, vielleicht ist das für den einen oder anderen auch was. Also ich habe sofort versucht, mich aus dieser Opferrolle zu befreien. Ich glaube, dass dir das nur hemmt, Selbstmitleid. Ich denke mir, ist unangebracht, weil es einfach so viele Menschen auf der Welt gibt, denen es weit schlechter geht. Also ich habe so viel Glück, ja, dass ich jetzt da lebe und dass wir dieses System haben, wo sowas überhaupt möglich ist und wo das auch gezahlt wird, weil das könnte das selber gar nicht leisten. Ne? Und ich habe mich immer versucht, auf diese Dinge zu fokussieren und das Negative einfach auszublenden. Was ich anders machen würde, ist, dass ich habe keinen mit eingebunden. Und ich dachte, dass du hast, dieses ganze Krankenhausbesprechungsgeschichtelwerk, das mache ich allein, weil dann braucht sie da keiner Zeit mehr. Und das war ein Fehler, weil es war ganz schlimm für die Angehörigen und das darf ich, wenn es nochmal jetzt anders mache.
Du warst auf dem Großglockner. Gibt es noch weitere Ziele, die du vielleicht noch vor Augen hast?
Natürlich gibt es die. Also jetzt im Juli treffen wir uns in Italien. Dasselbe Team wie vom Großglockner plus 2 Leute mehr. Eine Krankenschwester nehmen wir noch sicherheitshalber mit und ein Kameramann, der letztes Jahr leider krank geworden ist. Der war letztes Jahr auch schon eingeplant gewesen, ein Freund von mir, der Axel. Und wollen auf den Gran Paradiso gehen. Das ist der höchste Berg, der zur Gänze in Italien steht. Also auch mit dem ganzen, das Ganze halt. Und
wie hoch ist der?
4061 Meter hoch. Also nur 300 Meter ungefähr höher wie der Glockner. Aber anscheinend macht dann jeder Meter was aus, ab einer gewissen Höhe. Ja, und im August sind dann die World Transplant Games in Dresden. Das sind dann diese Sommerspiele quasi. Und da ist halt die 10-fache Teilnehmerzahl. Also da hast 2.500 Athleten aus 51 Nationen. Also da ist wirklich die ganze Welt da. Und da sind halt so Sommersportarten, Leichtathletik, Radfahren, Laufen. Solche Sachen. Da werde ich mich versuchen im Radfahren und im Sprint-Triathlon. Und halt so ein bisschen Leichtathletik, Weitsprung und ein Sprint. Ja, so Kleinigkeiten.
Also das ist ein wirklich starker Wendepunkt im Leben von Bernie, denn seine neue Lunge, die für ihn ja tatsächlich ein neues Leben bedeutet. Und was ich cool finde, ist, dass er so viele positive Energie und Optimismus an den Tag legt und dass er sich auch nicht darauf fokussiert hat, wie schlimm es ihm davor gegangen ist.
Genau, das ist der Bernie. Also sich nicht als Opfer sehen, absolut nicht, sondern ganz im Gegenteil. Aber mir ist jetzt noch was ganz Wichtiges eingefallen und zwar, was den Menschen betrifft, von dem Bernie die neue Lunge bekommen hat. In Österreich gilt nämlich die Opt-out-Lösung. Also grundsätzlich darf von verstorbenen Menschen jedes Organ entnommen werden, wenn man nicht zu Lebzeiten widerspricht.
Stimmt, das ist nicht in allen Ländern so. Deutschland zum Beispiel, das um ein Vielfaches größer ist, hat ja genau das Problem, dass es diese Regelung dort nicht gibt, weshalb dort der Mangel an Organspenden, der ja bei uns schon herrscht, noch einmal um ein Vielfaches größer ist.
Genau, in Deutschland gibt es die Entscheidungslösung. Da muss man aktiv zustimmen, ob ein Organ nach dem Tod entnommen werden darf. Es ist allerdings so, dass ja einige europäische Länder vernetzt sind über Eurotransplant und sich gegenseitig mit den Organen aushelfen. Aber der Organmangel ist in ganz Europa akut.
Und das liegt ja wahrscheinlich vor allem daran, dass mehrere große Länder wie Deutschland eben keine Opt-out-Regelung haben.
Das ist vermutlich auch mit einer der Gründe. Aber ein Hauptgrund fast schon ist auch, dass die Menschen mit einem höheren Lebensalter sterben, wodurch deren Organe dann oft nicht mehr geeignet für eine Transplantation sind.
Wenn man sich dann diese ganzen Umstände und Zahlen anschaut, dann ist es ja gleich ein Wunder, dass der Berne so schnell eine neue Lunge bekommen hat. Ja, dann würde ich sagen, wir sind am Ende unserer Folge angelangt, Petra.
Wir freuen uns auf jeden Fall über Feedback. Wenn ihr jemanden kennt, der eine persönliche, spannende Lebensgeschichte hat mit einem Wendepunkt, dann bitte schreibt uns gerne. Vielleicht wollt auch ihr eure Geschichte mit uns, mit unseren HörerInnen teilen. Wir würden uns wirklich freuen.
Wir hören uns in 7 Tagen wieder.
Ciao.
Ciao, bis zum nächsten Mal.